So gleichen wir unserem Urvater Adam, weil wir heute Abend im Schweiße unseres Angesichtes unser Brot essen müssen. Das Brot des Wortes Gottes. Liebe zu Gott, das ist ein gewaltiges Ansinnen. Wenn uns bereits im Alten Bund gesagt wird, du sollst Gott lieben, aus deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Kraft, mit der Glut deiner Seele, mit deinem ganzen Verstand und aus ganzem Verständnis, dann liegt darin zugleich eine Verheißung. Denn nach dem Hebräischen kann es auch heißen, du wirst Gott lieben. Eine wunderbare Vorverheißung zu dem Beruf, in den wir berufen sind. Und deshalb hat David im Psalm 18, Vers 1 ein köstliches Bekenntnis abgelegt, wenn er sagt, ich liebe dich, Yahweh, du meine Stärke. Das haben wir wahrscheinlich so noch nie gebetet. Ich liebe dich, o Gott, du meine Stärke. Was sollten wir erst tun, die wir auf dem Boden der Heilserfüllung stehen? Freilich, wenn wir ehrlich sind, dann geht es uns manchmal wie dem Simon Petrus, als der Herr ihn fragte, hast du mich lieb, dass er gesagt hat, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, ob ich dich lieb habe und du weißt, dass ich dich lieb habe. Und ich glaube, dass die Liebe zu Gott, wenn sie wirklich echt und wesenhaft ist, erst möglich ist, wenn wir den Tatbestand erfahren haben, der uns in Römer 5, Vers 5 geschildert wird, nämlich, dass die Liebe Gottes, und das ist auch die Liebe zu Gott, ausgegossen ist durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Erst auf dieser Grundlage können wir überhaupt den, den wir nicht sehen können, den unsichtbaren und alleinigen Machthaber, den Vater unseres Herrn Jesus Christus aus ganzem Herzen lieben. Die Liebe zu Gott ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Und es bleibt bestehen, was 1. Johannes 4, Vers 19 sagt, er hat uns zuerst geliebt, darum lasst uns ihn lieben. Nur auf dieser Grundlage ist es überhaupt möglich, so dem lebendigen Gott in aller Ehrfurcht zu nahen. Da möchte ich gleich einmal ein Wort sagen, das Pascal geschrieben hat. Wir lieben Gott nicht, weil wir ihn fürchten, sondern wir fürchten Gott, weil wir ihn lieben. In einer heiligen Ehrfurcht sagen wir zu ihm, Abba, lieber Vater. Der erste Punkt lautet, wer Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Ich möchte dazu eine etwas rätselhafte Stelle aus 1. Korinther 8 lesen. Und wenn wir diese Stelle genau betrachten, dann spüren wir, dass Paulus hier auf Argumente der Korinther eingeht. Es ist ein verloren gegangener Antwortbrief der Korinther, den er hier im 1. Korintherbrief beantwortet und aus dem er hier und da einmal zitiert. Wer eine Menge Bibel von ihnen besitzt, der wird dies dann auch finden, denn Menge hat diese Zitate aus dem Korintherbrief in Anführungsstriche gesetzt. Die Korinther haben gesagt, was aber die Götzenopfer anbetrifft, so wissen wir Bescheid, denn wir alle haben Wissen. Es ist eine kühne Aussage. Der Elberfelder heißt es, wir alle haben Erkenntnis. Aber eigentlich steht, wir alle haben ein profundes, umfassendes Wissen über diese Frage der Götzenopfer und des Götzenopferfleisches, nämlich ob man es essen dürfe oder nicht, das Fleisch, das in den Tempeln der Götzen geschlachtet worden ist. Und das war für die Starken in der Korinthergemeinde sonnenklar, so wie sie dann später noch sagen, weil ein Idol, ein Götzenbild nichts ist in dem Kosmos, So brauchen wir uns nicht darum zu kümmern und können freien Mutes und unbelasteten Gewissens dieses Fleisch essen. Paulus urteilt dann um der Schwachen willen etwas anders. Noch einmal das, was die Korinther offensichtlich sagten, was aber die Götzenopfer anbetrifft, so wissen wir Bescheid, denn wir alle haben Wissen. Nun die Antwort des Paulus: Das Wissen bläht auf, die Liebe aber erbaut. Beides ist ein Zuwachs an Volumen. Das eine ist der Zuwachs eines nur eingebildeten Volumens, so wie wenn man einen Luftballon aufbläst, bis er schließlich, wenn man ihn zu sehr aufbläst, zerplatzt. Das Wissen bläst auf, die Liebe aber baut auf. Und das ist ein wirklicher Zuwachs an Qualität und Quantität. Und nun greift er in diese ganze Erkenntnisfrage ein mit einem verblüffenden Satz. Wenn aber jemand sich einbildet, er wisse etwas oder er erkenne etwas, so hat er noch nicht einmal erkannt, auf welche Weise man erkennen muss. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Und dann stellt er diese ganze Geschichte gleichsam auf den Kopf. Wir werden gleich noch darüber zu sprechen haben, was dieses bedeutet. Das ist wirklich ein Wort für Leute, die durch Wissen geprägt sind, vielleicht auch durch viel Erkenntnis. Das ist ganz gewiss gut. Wir spüren schon an diesem Wort, was für ein fundamentaler Gegensatz besteht zwischen Gnosis und Epignosis, zwischen Wissen und Erkennen. Ein Unterschied, der auch besteht zwischen Intelligenz und Weisheit, sowie Erkenntnis weit mehr ist als nur Wissen. Freilich, es schließt Wissen ein, so ist Weisheit mehr als Intelligenz. Wenn man auch Intelligenz braucht, um Weisheit zu besitzen. Aber die Intelligenz ist nur das Instrumentarium der Weisheit, so wie unser Gehirn nur der Computer des Geistes ist und schon gar des Heiligen Geistes. Sachwissen ist ganz gewiss richtig und wichtig, aber personales Erkennen ist weit mehr. Das, was Paulus einmal gesagt hat, ihn zu erkennen und die Gemeinschaft seiner Leiden, um hinzugelangen zur Auferstehung aus Toten. Erkenntnis und Wissen. Wir werden hier einmal zurückgehen müssen auf die erste Aussage über Erkenntnis in der Heiligen Schrift. Dort steht der Satz: Adam erkannte sein Weib, Eva, und sie gebar ihm einen Sohn. Erkenntnis, personale Erkenntnis, Einswerdung, die schließlich Frucht und neues Leben hervorbringt. So wie es in Jakobus 1, Vers 18 von unserem geistlichen Grundbestand heißt, dass der lebendige Gott nach seinem eigenen Willen uns ins Leben gezeugt hat durch das Wort der Wahrheit, damit wir eine gewisse Erstlingsfrucht aller seiner Geschöpfe seien. Das ist der Weg, personale Erkenntnis, damit Einsicht, Einswerdung und Frucht erstehen könnte. Ich möchte dazu das bekannte Wort lesen aus Philipper 1, Vers 6, dort sagt Paulus: Indem ich eben dessen in guter Zuversicht bin, dass der, welcher ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollführen wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Das heißt, bis auf den Tag seiner wunderbaren Wiederkunft. Und Vers 9 bis 11, Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüfen möget, was das Vorzüglichere sei, damit ihr lauter und unanstößig seid bis auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesum Christum ist, zur Herrlichkeit und zum Preise Gottes. Wenn wir die tragenden Säulen dieses Gebetswunsches des Paulus noch einmal herausheben, dann ist es die Liebe, die da überströmt in personaler Erkenntnis und in Einsicht in das Wesen Gottes. Deshalb hat er uns ja den Geist der Offenbarung und der Erkenntnis gegeben, damit wir ihn erkennen in seinem wunderbaren Gotteswesen. Und schließlich zur Frucht, die da bleiben soll auf den Tag Jesu Christi. Liebe, Erkenntnis, Frucht. Das ist der Ursinn dessen, was uns gesagt werden soll über Erkenntnis, auch in dem Wort aus 1. Korinther 8. Ich möchte es noch einmal lesen. Und dann werden wir sehen, dass die Aussage, Gott, wir sind von Gott erkannt, eigentlich heißt, wir stehen mit Gott in einer Beziehung der Liebe und er hat uns durch sein Wort der Wahrheit und durch seinen Heiligen Geist ins Leben gezeugt, damit wir Frucht bringen können. Das ist das Fundament einer echten, einer wesenhaften Erkenntnis, einer personalen Erkenntnis, wodurch unser Gehirn nicht nur vollgestopft ist mit den toten Steinen des Wissens, sondern erfüllt mit der lebendigen Frucht wirklicher Gotteserkenntnis. Was aber die Götzenopfer anbetrifft, so wissen wir Bescheid, denn wir alle haben Wissen. Und nun die Antwort des Paulus, das Wissen bläst auf oder bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wenn jemand sich dünkt, er erkenne etwas, so hat er noch nicht einmal erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Und dann gibt es ein Hin- und Herströmen des Lebens, ein Erfülltwerden mit dem Gotteswesen, eine personale Erkenntnis des lebendigen Gottes und seines Sohnes. So wie Gott einmal dem Mose gesagt hat, ich erkenne dich im Namen, das heißt in meinem wunderbaren, unaussprechlichen, vollkommenen Namen erkenne ich dich und habe völlige Einsicht in dein Wesen. Ich möchte hierzu noch eine etwas unbekannte Stelle lesen, wo uns das noch einmal befestigt wird. Galater 4, Vers 8 bis 9. Damals, als ihr noch nicht Gott kanntet, dientet ihr wie Sklaven denen, die von Natur aus keine Götter sind. Nun aber, da ihr Gott erkannt habt, vielmehr aber von Gott erkannt worden seid, wie wendet ihr euch wieder um den schwachen und armseligen Grundregeln oder Elementargeistern zu, denen ihr erneut wie Sklaven dienen wollt? Wunderbar. Nun aber, da ihr Gott erkannt habt, vielmehr aber von Gott erkannt worden seid, so sagt Paulus, indem er unsere Erkenntnis auf das Tiefste und Letzte zurückführt. Und dann werden wir auch verstehen, wenn Paulus in 1. Korinther 13, 10 bis 13 Folgendes sagt. Wenn aber das Vollkommene gekommen sein wird, so wird das, was stückweise ist, hinweggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte ich wie ein Kind, urteilte ich wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, legte ich von mir ab, was kindisch war. Denn wir sehen jetzt wie in einem Bronzespiegel. in rätselhaften Umrissen, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, mosaikartig, dann aber werde ich völlig erkennen, in der gleichen Weise, wie ich jetzt schon von Gott erkannt worden bin. Die totale Erkenntnis, die Gott uns gegenüber hat, wird einmal umschlagen in eine ebenso vollkommene und totale Erkenntnis, die wir dann an jenem Tage der Vollendung von Gott haben werden. Ein zweites. Die Liebe schafft Erkenntnis auf der Ebene von Wesensgleichen. Paulus wird in dem Wort, das wir gleich lesen werden, etwas darüber aufführen, dass eigentlich nur der Mensch den Menschen erkennen kann. Wir wissen noch nicht einmal, was in einem Tiere vor sich gehen mag. Etwa was ein Tier träumt. Oder wissen Sie, ob eine Wühlmaus träumen kann? Oder ein Hund oder eine Katze, vielleicht kann man das an den Bewegungen sehen von schlafenden Hunden. Aber was in den Tieren vor sich geht, das wissen wir nicht. Und was in einem Engel vor sich geht, das wissen wir auch nicht. Es sei denn aus Aussagen der Heiligen Schrift. Aber wir können unser Wissen um uns selbst und so, wie wir uns selbst in unserer Psyche fühlen, auch einen anderen Menschen ansatzweise verstehen. Und das ist die Grundlage aller Psychologie und aller Psychotherapie, aller Hilfe, auch in der Seelsorge, die wir anderen Menschen zu bieten vermögen, weil wir Ähnliches ja auch schon einmal durchgemacht haben, wie derjenige, der in seiner Not zu uns kommt. Der Mensch kann den Menschen erkennen, freilich auch nicht völlig. Freilich auch nicht völlig. Es bleibt immer ein letztes personales Geheimnis, auch in der engsten Beziehung von Mensch zu Mensch, etwa in der Ehe. Auch wenn wir uns da im Laufe der Zeit immer mehr kennenlernen und erkennen lernen, so wie es Adam ging, der die Eva erkannte. Und so werden wir dann die unerhörte Aussage finden, Gott kann nur von Gott erkannt werden. Ja, da sind wir völlig ins Abseits geworfen. Wie können wir dann behaupten, wir könnten Gott erkennen? Wir könnten sein Wesen erkennen? Aber Paulus differenziert das dann noch ein wenig und sagt, nur Gottes Geist kann das erkennen, was in Gott ist, was in ihm vorgeht, seine tiefsten Liebesgedanken, seine allerletzten Heilspläne, seine Heilsziele, das, was den glückseligen Gott bewegt. Wenn er an sein Schöpfungswerk denkt und an seine Heilsgeschichte, das kann nur der Geist Gottes erkennen. Wir aber haben Gottes Geist. Und deshalb können wir Gott erkennen, ja sogar die Tiefen Gottes. Welche unerhörte Aussage. Wenn das nicht im Wort Gottes stünde, dann wäre das absoluter Wahnwitz, so etwas zu behaupten. Nun möchte ich das Wort lesen. 1. Korinther 2, ab Vers 6. Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen oder Zielstrebigen, nicht aber Weisheit dieses Zeitlaufs, noch der Fürsten dieses Zeitlaufs, die zunichte werden, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, welche Gott zuvor bestimmt hat vor den Zeitaltern zu unserer Verherrlichung. Diese hat keiner von den Fürsten dieses Zeitlaufs erkannt. Denn wenn sie dieselbe erkannt hätten, dann würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und was kein Ohr gehört hat und was in keines Menschen Herz gekommen ist oder aufgestiegen ist, das hat Gott zubereitet denen, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es geoffenbart durch seinen Geist. Denn der Geist, der Heilige Geist, erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? Also weiß auch niemand, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist des Kosmos empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott in Gnaden geschenkt sind. Und die verkündigen wir auch. Damit halten wir nicht zurück. Was ist das doch für ein tiefes Wort? Da werden uns die Sinne genannt, die wir haben. Und zwar die Sinne, die maßgebend sind für die Wissensaneignung. Wissen Sie, der Geruchssinn ist dafür nicht unbedingt wichtig. Auch der Geschmackssinn, so wertvoll er ist, ist für die Wissensaneignung nicht unbedingt notwendig. Aber das Ohr und das Auge, das, was wir hören, aus dem gewaltigen elektromagnetischen Spektrum, das uns umgibt, oder das, was wir mit unserem Auge sehen, und das ist auch nur ein Bruchteil der elektromagnetischen Wellen, die es gibt und die den Kosmos erfüllen, die auch diese Erde erfüllen. Denn sonst könnten wir ohne ein Fernsehgerät ständig fernsehen, was für eine ungeheuerliche Vorstellung, mit unseren Augen. Nur können wir auf diesen Wellenbändern nicht empfangen. Wir sitzen also in einem verhältnismäßig engen Kerker unserer Sinne. Und dennoch ist Auge und Ohr das Organ der wissenschaftlichen Erkenntnisaneignung. Paulus spricht dann auch noch vom Herzen. Das Herz mit seinen Gefühlen ist das Organ der religiösen Erkenntnisaneignung. Das sind die Wege, auf denen der Mensch immer und immer wieder Offenbarung gesucht hat, auf denen er in seinen religiösen Bemühungen den Göttern nahe kommen wollte. Das sind auch die Wege, auf denen die Wissenschaft arbeitet, die heute die Fähigkeiten des Auges weit ausgedehnt hat. Denken wir etwa an die Riesenteleskope, die hinausschauen in den Weltenraum. Man hat ja ein Teleskop sogar ins Weltall gesandt, das Hubble-Teleskop, das lange Zeit noch weiter schauen konnte, bis in die Fernen des Universums. Was sind das doch für erweiterte Augen, mit denen wir in den Makrokosmos hineinschauen, aber auch in den Mikrokosmos, sodass wir heute nicht nur Elektronenmikroskope haben, sondern Mikroskope, die noch weit mehr zu leisten vermögen, die sogar Atome abbilden können. Und in der sogenannten physikalischen Blasenkammer können wir nicht nur die Spuren der Materie nachvollziehen und darstellen, sondern auch die Antimaterie. Und die Quantenphysik führt uns heute noch weiter. Das sage ich nur mal für die jungen Leute unter uns. Es sind erweiterte Ohren, erweiterte Augen. Und dennoch, so sehr wir diese wissenschaftlichen Hilfsmittel auch noch ausgestalten und verfeinern und ins Extrem erweitern, wir werden damit niemals Erkenntnis Gottes erlangen können. Auch nicht mit der Glut unseres Herzens. Mit all dem Mystizismus, mit all der religiösen Inbrunst, mit der auch die Völker Gott suchen, mit all der visionären und meditativen Technik, die andere Religionen aufbieten. Es gibt keine Möglichkeit, auch mit dem Herzen Offenbarung Gottes zu erlangen. Offenbarung Gottes gibt es nur von ihm zu uns. Und zwar durch den Heiligen Geist. Und dann kommt nun das gewaltige Wort, das hier steht, und das uns wieder auf den tiefsten Sinn der Liebeserkenntnis hinführt. Was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört hat, was in keines Menschenherz jemals aufgestiegen ist, das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Das Erkenntnisorgan Gott gegenüber, lebendig gemacht durch den Heiligen Geist, ist unsere Liebe. Die Liebe, die Gott selbst durch den Heiligen Geist ausgegossen hat in unsere Herzen. Wieder müssen wir es sagen, er hat uns zuerst geliebt, damit wir überhaupt fähig werden, ihn den Vaterschaften aller Vaterschaften zu lieben. Da können wir sagen, so wie es in Sprüche 8, Vers 20 bis 21 heißt, ich, die Weisheit, wandle auf dem Pfade der Gerechtigkeit und die, die mich lieben, wesenhafte Wirklichkeiten ererben zu lassen und schauen zu lassen. Und die Weisheit, die hier spricht, ist ja im tiefsten Grunde unser Herr Jesus Christus. Ein drittes, wer Gott liebt und nach dem Vorsatz Gottes berufen ist, dem dient das All oder dem dienen alle Dinge. Nun möchte ich das bekannte Wort lesen aus Römer 8, Vers 26 und folgende. Desgleichen aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechbaren Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für die Heiligen gottgemäß. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, Gott alles zum Guten ausgestaltet oder zum Guten mitwirken lässt, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Das sind also zwei Grundlagen, damit wir uns recht verstehen, diese Verheißung, dass alles uns zum Guten dienen soll, ist keine Verheißung für diejenigen, die nicht glauben, sondern lediglich eine Verheißung für die, die nach dem Vorsatz Gottes vor Grundlegung der Welt berufen worden sind. Das ist die objektive Seite, zu der wir nichts hinzutun konnten. Und die zweite, die subjektive Seite, das sind Menschen, die Gott lieben, die diese wunderbare Verheißung haben, dass alles, dass alle Dinge, ja, dass das ganze All von Gott so gestaltet wird, dass es uns zum Guten dienen muss. Das Wort, das hier im Griechischen verwandt wird, synergazomai, wurde gebraucht von einem Bildhauer, der aus einem Stein ein wunderbares Bildnis herausmeißelte. Schlag um Schlag, Zug um Zug, Detail um Detail. Und dieser göttliche Bildhauer, der verschlägt sich nicht. Wir waren einmal in Südtirol und wohnten bei einem Holzbildhauer, der auch große Heiligenstatuen angefertigt hat, der uns gesagt hat, wie teuer das Zirbenholz ist und wie vorsichtig man dann sein muss, dass man einen solchen Klotz nicht zerschlägt, dass er wertlos wird. Aber das passiert unserem Gott und Vater nicht. Er gestaltet uns alles zum Guten, sodass wir sagen können, dass alle Termine unserer Lebenszeit so gesehen zur Gotteszeit werden. dass alle Stunden, alle Tage, auch alle Minuten und Sekunden unseres Lebens Schnittpunkt der höchsten Interessen Gottes sind und unserer höchsten Interessen, wenn wir wirklich Gott lieben. Aber da werden wir uns die Frage stellen, was denn das Gute sei, das Gott bewirken will durch alles, was uns geschieht. Und dazu gehören auch unsere Drangsale, unsere Leiden, unsere Nöte, unsere Kämpfe, unsere Anfechtungen, die Wunden, die wir im Kampf des Glaubens erhalten. Was ist das Gute? Dass es dem Frommen schließlich und endlich immer gut hinausgeht. Da möchte ich Ihnen eine Geschichte erzählen, die eine erfundene Geschichte ist. Das werden Sie gleich merken. Da hat also jemand einen schönen, fruchttragenden Apfelbaum, der auf der Grenze seines Gartens steht, zum Nachbargarten hin. Und der Nachbar sieht voller Neid die wunderbaren Früchte, während sein mickriger Apfelbaum 3 oder 4 wurmstichige Äpfel hat. Und eines Nachts packt ihn doch der Zorn, und der Nachbar, der ein Chemiker ist, nimmt eine große Flasche voller Salzsäure und gießt sie über die Wurzeln des Nachbarbaumes. Und siehe da, nach wenigen Tagen geht dieser Baum kläglich ein. Und der fromme Nachbar muss natürlich jetzt die Zähne zusammenbeißen, auch wenn er seinen gottlosen Nachbarn am liebsten verfluchen möchte, wegen seiner Schandtat. Nun, er tut dies auch und holt eine Säge, sägt den Apfelbaum um und gräbt die Wurzeln aus im Schweiße seines Angesichtes, und siehe da, er stößt mit dem Spaten auf eine Kassette aus dem 30-jährigen Krieg, und diese Kassette ist mit Gold gefüllt, mit Goldtalern, und er ruft aus, siehe da, es bewahrheitet sich wieder das Wort, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Guten dienen. Liebe Geschwister, das kann wohl einmal so sein, aber das ist nicht die Regel. Wir wollen einmal weiterlesen, damit wir sehen, was denn das Gute sei, das Gott bewirken will durch alle Erscheinungen, durch alle Leiden und Kämpfe unseres Lebens. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge, ja das ganze All, zum Guten mitwirkt, denen, die nach Vorsatz berufen sind. Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Das ist das Gute, dass wir dem Bilde des Sohnes Gottes gleichförmig werden. Welche er aber zuvor bestimmt hat, diese hat er auch berufen, und welche er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Das ist der Weg der Ausgestaltung. Das ist der Weg unseres großen Bildhauers, von dem es heißt, unter Leiden prägt der Meister in die Geister sein allgeltend Bildnis ein. Ich erinnere mich noch, wie die Schwester Elisabeth Toffauta einmal meine Frau gebeten hat, ihr diesen Spruch als Wandspruch zu schreiben, und zwar nach der konkordanten Übersetzung. Und was hat doch diese Schwester und ihre Familie an Schwerem durchmachen müssen? Ich möchte schließen mit einem Wort aus Lukas 11, 11 bis 13, wo uns noch einmal das Gute vor Augen gestellt wird, das Gott herausgestalten will in unserem Leben, wenn wir Gott lieben. Wenn wir Gott nicht lieben, dann geht es nach der Weise von Psalm 73, Vers 21 bis 24. Als mein Herz sich erbitterte und es mich in meinen Nieren stach, da war ich dumm und wusste nichts. Ein Vieh wurde ich vor dir. Und da steht das Wort Behemoth, ein Saurier, mit einem kleinen Gehirn, aber eine riesige Fleischmasse. Wenn wir uns gegen Gott erbittern, da war ich dumm und wusste nichts. Wie ein Vieh war ich Gott gegenüber. Aber dann findet der Psalmist den Weg, und ich bitte, dass ich und dass auch Sie immer wieder diesen Weg finden werden. Doch ich bin stets bei dir. Du hast mich ergriffen bei meiner rechten Hand. Durch deinen Heilsratschluss wirst du mich leiten und danach in Herrlichkeit wirst du mich aufnehmen.
Kassette bitte wenden.
11 bis 13. Wer aber ist ein Vater unter euch, den der Sohn um Brot bitten wird? Er wird ihm doch nicht einen Stein geben? Oder auch um einen Fisch? Er wird ihm anstatt des Fisches doch nicht eine Schlange geben? Oder auch wenn er um ein Ei bete, er wird ihm doch nicht einen Skorpion geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben vermöget, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn darum bitten? Und noch das Wort aus Lukas 11, 11 bis 13. Wer aber ist ein Vater unter euch, den der Sohn um Brot bitten wird? Er wird ihm doch nicht einen Stein geben? Oder auch um einen Fisch? Er wird ihm anstatt des Fisches doch nicht eine Schlange geben? Oder auch wenn er um ein Ei bete, er wird ihm doch nicht einen Skorpion geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben vermöget, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn darum bitten? Nun ein viertes. Denen, die Gott lieben, ist der Siegeskranz des Lebens verheißen. Das heißt aber das Vollendete, das Gekrönte, das zum Abschluss gefundene Leben im ewigen Leben. Dazu schlagen wir auf aus Jakobus 1. Erst ab Vers 1 bis 4, Jakobus, Sklave Gottes und des Herrn Jesus Christus, den 12 Stämmen, die in der Diaspora sind, seinen Gruß. Achtet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen fallet. Es kann auch heißen, wenn ihr in buntfarbige Versuchungen fallet. Weil ihr wisset, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber habe ein vollkommenes Werk, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in keiner Beziehung mangelt habt. Vollkommen und vollendet. Vollkommen ist ein jeder durch Wiedergeburt in Christo Jesu vom ersten Tage des neuen Lebens. So wie ein Säugling, wenn er geboren wird, vollkommen ist. Es ist alles an ihm dran. Es ist alles angelegt, erbiologisch. Aber er muss nunmehr wachsen bis zur Vollendung. Er muss viele reife Stufen durchleben, bis er schließlich und endlich ein ausgereifter Erwachsener wird. So ist es auch im Glauben. Vollkommen in Christo Jesu vom allerersten Tage an, der Neuzeugung durch den Heiligen Geist, vollendet aber erst, wenn wir den Siegeskranz des Lebens empfangen werden. Das ist auch dem Christus so gegangen. Er war vollkommen in seinem Gehorsam, auch schon als er vor Grundlegung der Welt beim Vater war und in all den Äonen, als die Flut des Lebens, des Geistes und des Lichtes zwischen dem Vater und ihm hin und her strömte, vollkommen. Er stand in einem vollkommenen Sohnesgehorsam. Aber der Hebräerbrief sagt es uns, dieser Sohnesgehorsam war noch nicht vollendet. Er war vollkommen, aber noch nicht vollendet. Und wann hat er diesen Sohnesgehorsam vollendet? In den Tagen seines Fleisches hat er an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt und den Gehorsam also vollendet in der Konfrontation mit der Sünde. Und in echten Versuchungen, wo er hätte fallen können, hat er sich als Sohn bewährt und hat den vollkommenen ewigen Sohnesgehorsam zur Vollendung geführt. Und so wird es auch hier gesagt, dass die Versuchungen unseres Lebens uns zur Vollendung führen sollen, damit wir vollkommen seien und vollendet und in keiner Beziehung Mangel hätten. Und dann in Vers 12. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, welchen er denen verheißen hat, die ihn lieben. Das ist also auch wieder die Grundlage der Liebe für die Vollendung des Lebens, nämlich Leben im Vollsinn, unauflösliches Leben, ewiges Leben, das heißt Leben der kommenden Heilszeiten der Vollendung. Das ist der Siegeskranz des Lebens oder die Krone des Lebens. So wie es dann auch in Jakobus 2, Vers 5 heißt, hat nicht Gott die Bettler des Kosmos auserwählt, reich zu sein im Glauben und zu erben des Reiches, welches er denen verheißen hat, die ihn lieben. Hier wird also an die Vollendung unseres Glaubens gedacht. In wunderbarer Weise wird uns hier der Siegeskranz des Lebens vor Augen gestellt. Es gibt ja auch einen Siegeskranz der Gerechtigkeit und einen Siegeskranz der Herrlichkeit im Neuen Testament. Denen, die ihn lieben. Diese Liebe aber will sich in uns ausgestalten, will in uns zum Ziel kommen. In 1. Johannes 4, Vers 15 bis 19 heißt es dazu, wer irgend bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in ihm bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Hierin ist die Liebe mit uns vollendet worden, damit wir Freimütigkeit haben an dem Tage des Gerichts oder im Blick auf den Tag des Gerichtes. Damit gleich wie er Christus ist, auch wir in dieser Welt sind. Hatte der Christus Freimütigkeit im Blick auf den Tag und die Stunde seiner Heimkehr zum Vater? Ganz gewiss, Vater, die Stunde ist gekommen. Nunmehr komme ich zu dir, verherrliche deinen Sohn, wie dein Sohn dich verherrlicht hat, mit der Herrlichkeit, die du ihm gegeben hast vor Grundlegung der Welt. Er hatte Freimütigkeit im Blick auf den Tag der Begegnung mit Gott. Und so wird uns hier ein wunderbares Ziel gezeigt, das wir wahrscheinlich noch nicht erreicht haben. Aber nachdem wir uns ausstrecken sollten, wenn wir in der Liebe Gott gegenüberstehen, hierin ist die Liebe mit uns vollendet worden oder zum Ziel gekommen, damit wir Freimütigkeit haben im Blick auf den Tag des Gerichtes. Damit gleich wie er ist, auch wir sind in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die zum Ziel gekommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat Pein. Wer sich aber fürchtet, ist noch nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Hier ist natürlich nicht gemeint die heilige Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott. Wenn wir einmal in Jesajas 11 hineinschauen, die siebenfache Entfaltung des Heiligen Geistes, dann werden wir sehen, dass die letzte Entfaltung ist der Geist der Furcht Jahwes. Auch die letzte Entfaltung der Fülle des Heiligen Geistes auf dem Messias Jesus. Das ist also nicht gemeint, dass wir die Ehrfurcht vor Gott von uns werfen könnten oder von uns werfen sollten. Aber die peinigende Angst, die neurotische Angst vor dem lebendigen Gott und vor der Begegnung mit Gott und vor der Begegnung mit Jesus Christus, vor dem wir einmal stehen werden, auch vor seinem Richterstuhl, wo wir eine letzte Reinigung erfahren werden, damit wir dann seien ohne Flecken und ohne Runzeln und ohne dergleichen etwas. Der nüchterne Schriftausleger Heinrich Langenberg hat einmal erzählt, er habe ein einziges Mal in seinem Leben ganz kurz Jesus geschaut. Jetzt warne ich Sie. Strecken Sie sich nicht aus nach solchen Visionen. Aber ihm wurde diese Ausnahmesituation geschenkt. Und er sagt, und ich hörte das Wort, du liebst mich nicht, sonst hättest du keine Angst vor mir. Da wollen wir wieder unterscheiden. Die peinigende, zwangvolle, neurotische, uns in Fesseln unseres Geistes und unserer Seele schlagende Angst. Und auf der anderen Seite die heilige, vom Heiligen Geist genährte Ehrfurcht vor dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Aber dennoch bleibt das Ziel, dass wir nicht nur vollkommen seien in Christo Jesu, sondern durch Reifen und Wachsen in der Gnade und in der Erkenntnis vollendet werden. Und so möchte ich dieses Wort des Apostels Johannes, der ja besonders in das Wesen der Dinge hineingeschaut hat, noch einmal lesen. Hierin ist die Liebe mit uns zum Ziel gekommen, damit wir Freimütigkeit haben im Blick auf den Tag des Gerichtes, damit gleich wie er ist, auch wir sind in dieser Welt. Und in dieser Freimütigkeit konnte Paulus sagen, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Furcht, besser gesagt, Angst ist nicht in der Liebe, sondern die zum Ziel gekommene Liebe treibt die Angst aus, denn die Angst hat Pein. Wer sich aber fürchtet, wer von der Angst gequält wird, ist noch nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und diese Krone, dieser Siegeskranz der Verherrlichung und der Vollendung wird uns noch in einer Stelle des Apostels Paulus genannt. Die möchte ich hierzu auch noch anführen. Und zwar aus dem 2. Timotheusbrief, 2. Timotheus 4, Vers 7 bis 8. In Vers 6 sagt der Apostel, denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt. Und die Zeit meines Abscheidens ist vorhanden. Sie wissen ja vielleicht, dass auf den Opfern des alten Bundes, auf den Sündopfern und Brandopfern, auch ein Trankopfer als ein Zusatz ausgeschüttet wurde. Und so sieht sich Paulus in seinem kommenden Märtyrium als ein Zusatzopfer für das ein für allemal geschehene Opfer unseres Herrn Jesus Christus, als ein Trankopfer. Denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt und die Zeit meines Abscheidens ist vorhanden. Ich habe den guten Kampf, den idealen Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit. Das heißt aber, die Gerechtigkeit und die Rechtfertigung in ihrer höchsten Vollendung und in ihrer absoluten Perfektion, das ist die Krönung oder der Siegeskranz für den, der den guten Kampf gekämpft hat, den idealen Kampf des Glaubens und der den Wettlauf zum Ziel geführt hat. Nun wurde hier oft gesagt, das sei die Siegesgewissheit und Vollendungsgewissheit des Apostels Paulus gewesen, der sich ja nach Philipper 2 ausgestreckt hat, damit er hinzugelangen möge zur Ausauferstehung aus den Toten. Zuvor wollte er gleich werden den Leiden des Christus. Offensichtlich hatte er die Hoffnung, dass er auf eine irgendeine Weise, indem er den Leiden Christi gleich werde, dann auch zur Auferstehung am dritten Tage gelangen könne. Ex anastasis steht dort. Dieses Wort hier kann man nicht dafür heranziehen. Wir sollten nämlich hören, wie es weiter fortfährt. Die Zeit meines Abscheidens ist vorhanden. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Wettlauf zum Ziele geführt. Ich habe den Glauben nicht nur begonnen, sondern auch bewahrt. Von nun an liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, welchen der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tage. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seiner Erscheinung lieb haben. Das ist also nicht eine Sonderhoffnung des Apostels Paulus und weniger auserwählter Märtyrer, die dem Leiden Christi gleich geworden sind und die vielleicht eine Exanastasis schon vor der Entrückung und Auferstehung der Gemeinde erfahren haben, sondern dieses Wort gilt allen, die der Erscheinung Jesu lieb haben. Wir singen ja gerne, wir warten dein, o Gottes Sohn, und lieben dein Erscheinen. Wir wissen dich auf deinem Thron und nennen uns die Seinen. Wer an dich glaubt, erhebt das Haupt und siehe dir entgegen, du kommst uns ja zum Segen. Seiner Erscheinung lieb haben, hier steht das Wort Epiphanie. Dies ist eines der Wörter für die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Es gibt auch noch andere, zum Beispiel Apokalypsis, die Hüllenhinwegnahme, oder Parousie, die Anwesenheit. Ich möchte Ihnen das klar machen, damit wir wissen, was hier gemeint ist. Parousie, die Anwesenheit Jesu Christi. Epiphanie, das Sichtbarwerden Jesu Christi. Der Grieche hat das Wort Parousie verwendet für die Morgendämmerung. Da war die Sonne bereits anwesend, aber sie war noch nicht erschienen. Man konnte auf den Aufgang der Sonne hoffen. Die erste Morgenröte hat bereits den Horizont erhellt. Und sicherlich begannen die ersten Vögel zu zwitschern. Und es regte sich das Leben in den Gefilden und in den Wäldern. Aber die Sonne war noch nicht aufgegangen. Sie war anwesend. Aber dann kam der gewaltige Augenblick, dass die Sonne über den Rand des Horizontes aufstrahlte. Die ersten Strahlen der Sonne, die der Hebräer nannte, Ayelet HaShachar, das Geweih der Hindin, der Morgenröte, so nannte er diese ersten Strahlen der Sonne. Und das steht über Psalm 22, dem Leidenspsalm Jesu Christi. Und dann ging der Glutball der Sonne auf. Das war die Epiphanie der Sonne. Das Sichtbarwerden der Sonne. Und so hat auch die Wiederkunft Jesu diese beiden Seiten. eine sicherlich etwas längere Parousie, eine Anwesenheit Jesu Christi, der sich vom Throne Gottes erhoben hat, um endzeitlich aktiv einzugreifen in das Weltgeschehen und in das Heilsgeschehen, sonderlich einzugreifen in das Geschehen um Israel. Das ist seine Parousie, das gehört auch bereits zu seiner Wiederkunft. Ich habe mich immer gewundert, warum es heißt, in dem Gebetswunsch des Apostels Paulus, dass wir bewahrt bleiben mögen nach Geist, Seele und Leib, nicht bis zur Wiederkunft Jesu, bis zur Parousie Jesu, sondern bei seiner Parousie. Offensichtlich steht da für die Gemeinde des Leibes Christi noch einmal alles auf dem Spiel. Unmittelbar vor ihrer Vollendung, wo der Herr schon anwesend ist im Lufthimmel, wo er nicht mehr zur Rechten Gottes sitzt und einfach darauf wartet, dass der Vater ihm die Feinde zum Schemel seiner Füße legt, sondern wo er bereits aktiv eingegriffen hat in das Heils- und Weltgeschehen. Dort soll die Gemeinde ihrem letzten Tage entgegengehen und sie ist noch einmal hochgefährdet. Und deshalb heißt es, ihr sollt bewahrt sein nach Geist, Seele und Leib während der Parousie unseres Herrn Jesus Christus. Dann aber kommt die Epiphanie, wo wir ihn sehen werden, wie er ist. Das Sichtbarwerden oder die Erscheinung Jesu Christi. Es gibt eine zweifache Erscheinung Jesu. Einmal die Erscheinung Jesu Christi im Fleische, als er als Sohn Gottes, als Wort Gottes sichtbar geworden ist auf Erden. Und uns wird dieses Bildnis Jesu in vier verschiedenen Fotografien in den vier Evangelien in einer wunderbaren Weise von allen Seiten, nämlich von allen vier Seiten, beleuchtet. Das ist seine Epiphanie. Und dazu gehören die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus in den Evangelien, die wir nicht vernachlässigen dürfen. Wer hat das gesagt? Paulus. Und die zweite Epiphanie, das ist es, wenn wir ihn sehen werden, wie er ist, und wenn wir ihm gleich sein werden. Nach dem Worte aus dem Propheten Jesajas, du wirst den König schauen in seiner Schönheit. Lieben wir die Epiphanie Jesu, das Sichtbarwerden Jesu, so wie er uns begegnet im Zeugnis der Evangelien, aber auch seine wunderbare Erscheinung zur Vollendung seiner Gemeinde, die wir die Wiederkunft nennen, lieben wir sein Erscheinen. Wir warten dein, o Gottes Sohn, und lieben dein Erscheinen. Oder machen wir es so, wie die untreuen Knechte im Evangelien, die da sagen, ach, der Herr kommt noch lange nicht. Man hat sich wieder mal verrechnet. Und die sich dann betrinken und ihre Brüder und Schwestern schlagen. Wir warten dein, o Gottes Sohn, und lieben dein Erscheinen. Noch einmal wollen wir dieses Wort von der vollendeten Rechtfertigung hören, von der vollendeten und vollkommenen Gerechtigkeit. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, der Siegeskranz der Rechtfertigung, welchen der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tage, nicht allein aber mir, sondern allen denen, die seine Erscheinung lieb haben. Ach, ist das doch eine wunderbare Verheißung für die, die ihn lieben und die seine Erscheinung lieben. Ein letztes Wort aus Richter 5, Vers 31. Also mögen umkommen deine Feinde, Jahwe, aber die ihn lieben, sind wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Kraft. Da haben wir wieder die Sonne. Diesmal sind wir gemeint. Ja, das würden wir gerne haben, dass das wie bei Moses geht, der nach den 40 Tagen, wo er in der Wolke beim Herrn weilte, herunterstieg und dessen Angesicht leuchtete im Vollglanz der Begegnung und der Herrlichkeit Gottes, sodass die Söhne Israel seine Decke auf ihr Angesicht legten, um nicht die Herrlichkeit des allmählich vergehenden Glanzes wahrzunehmen. Denn dieser Glanz der Herrlichkeit deutete hin auf die vergehende Herrlichkeit des Gesetzes. Aber das wäre doch was, wenn wir in einer solchen Gemeinde uns dokumentieren und unter Beweis stellen könnten, in einer solchen Weise uns unter Beweis stellen könnten in der Gemeinde Gottes. Nein, das ist sicherlich anders gemeint, wenn es hier heißt, die ihn lieben, sind wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Kraft. Die Sonne gibt der Erde und allen Lebewesen, die auf der Erde sind, seien es nun Pflanzen oder Tiere oder Menschen, Wärme, Heilung. Das heißt, wenn wir nicht die Ozonschicht immer mehr zerstören und immer mehr CO2 in den höchsten Atmosphären anhäufen, normalerweise hat der Schöpfer es wunderbar ausbalanciert, dass die Erde in der richtigen Entfernung zur Sonne steht und nicht zu einem Eiswürfel erstarrt, aber auch nicht verbrennt, sodass auf ihr Leben entstehen konnte und Leben sein kann. Und dieses wunderbar ausbalancierte Verhältnis, das wollen wir heute leichtfertig zerstören. Aber normalerweise ist es so, die Sonne gibt Wärme und Heilung, nicht Kälte und Verderben. Sie verleiht Wachstum. Pflanzen ohne Licht und ohne Sonne verkümmern. Das sehen wir, wenn wir im Winter Pflanzen in den Keller stellen, ohne Licht. Die Sonne gibt Licht. Ja, sie gibt sogar Farbe. Sie lässt die ganze Welt für uns und unser Auge in wunderfältigen, in mannigfaltigen Farben erstrahlen, so wie ja auch wir berufen sind, die Weisheit Gottes, die buntfarbige Weisheit Gottes als Gemeinde seines Leibes in der Gegenwart den Fürstentümern und Gewaltigen darzustellen. Also Wärme statt Kälte, Heilung statt Verderben, Wachstum statt Verkümmerung, Licht statt Finsternis, Farbe statt einer grauen Eintönigkeit. Da werden wir uns die Frage stellen, was geht von uns aus? Von uns, wenn wir Gerechte sind, von denen in Sprüche 4,18 geschrieben steht, der Weg des Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht, das immer heller leuchtet bis zur vollen Tageshöhe. Wärme oder Kälte, Heilung oder Verderben, Wachstum für andere Menschen oder Verkümmerung für andere, Licht, das wir anderen mitteilen, oder Finsternis, die wir ausströmen, Farbe, die wir in das Leben anderer Menschen bringen, oder graue Eintönigkeit und Schwermütigkeit, die nur belasten kann. Also mögen umkommen deine Feinde, Jahwe, aber die ihn lieben, sind wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Kraft. Zum Schluss drei Gottesworte. Psalm 145, Vers 20. Jahwe ist schon mehr oder Wächter aller derer, die ihn lieben. Man kann es auch anders übersetzen. Der Herr bewahrt alle die, die ihn lieben. Er ist unser Wächter. Die Bekehrung ist ein großes Gotteswunder. Die Bewahrung ist ein weit größeres Gotteswunder. Sprüche 8,17. Dort spricht die Weisheit Gottes, Jesus Christus, mit einem doppelten Ich. Ich liebe, die mich lieben, und die mich frühe suchen, werden mich finden. Und Sprüche 29, Vers 3. Ein Mann, der die Weisheit liebt, der Christus liebt, erfreut seinen Vater, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Denn wer den Sohn ehrt, der ehrt den Vater. Und wer den Vater ehrt, der ehrt den Sohn.